Raphael, Jan und Jean-Pierre besuchen eine renommierte Privatschule in Lübeck. Hier wollen sie im Sommer 2009 ihren Realschulabschluss machen. Hinter ihnen liegen Wochen voller Lernen, als sie im März 2009 auf Klassenfahrt nach Kemer in der Türkei fliegen. Bevor der richtige Lernstress losgeht und sich ihre Wege nach dem Abschluss womöglich trennen, will die Klasse zusammen mit ihrem Lehrer ein paar Tage in der Sonne verbringen. In Kemer, südwestlich von Antalya, wollen sie feiern, entspannen und besseres Wetter genießen, als sie es von zu Hause kennen. Denn hier kann man im März schon im T-Shirt rumlaufen. Vielleicht können sie sogar schon schwimmen gehen. Am 22. März 2009 ist es endlich soweit. Die drei Schüler checken zusammen mit ihren Klassenkameraden und ihrem Lehrer im Anatolia Beach Hotel ein. Vor ihnen liegt eine Woche voller Spaß und Erholung. Doch nur ein paar Tage nach Ankunft beginnt genau hier ein Albtraum. Und einer von ihnen wird nicht lebendig zurück nach Deutschland kommen.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Rezer und Lilly Temme. Flo.
Hi.
Heute sind es wieder nur wir zwei. Viele haben uns geschrieben, dass sie diese Zweierfolge von uns letztens sehr schön fanden. Deswegen machen wir das jetzt häufiger mal.
Ja, ich mache das auch irgendwann mal.
Ja?
Ja.
Okay.
Ich weiß sogar schon wann. Aber ich möchte noch nichts vorwegnehmen.
Alles klar. Weil
mein Jahr ist ja durchgeplant mit Fällen. Ja,
im Gegensatz zu meinem. Ich hangel mich von Fall zu Fall. Also ich lache jetzt, aber es ist die Wahrheit. Unsere Schulabschlüsse liegen ja jetzt schon ein bisschen länger zurück. Mhm. Aber kannst du dich noch daran erinnern, also wie das damals war, diese Lernphase? Vielleicht warst du auch auf Abschlussfahrt.
Wir waren auf Abschlussfahrt. Ich glaube in der 11. Klasse, also sozusagen vom letzten Jahr. Und bei uns gab es 4 Fahrten zur Auswahl, die man wählen konnte. Und die hatten, sagen wir mal, unterschiedliche Party-Levels. Also es gab eine Fahrt, die ging nach Amsterdam. Da war klar, da hat man dann relativ viel Tages- und Nachtfreizeit. Und ich war in Wien. Und das war...
Was war da das Thema?
Wien, das war dann so ein bisschen, sollte so ein bisschen kulturell sein. Und haben wir natürlich auch gemacht. Aber ich muss sagen, das war... Es war so, so gut, dass ich danach entschieden habe, dort für 4,5 Jahre hinzuziehen. Mhm. Also das hatte schon eine Auswirkung. Bei dem Fall musste ich jetzt an, das war eine Netflix-Serie vor ein paar Jahren denken, die auf Ibiza gespielt hat oder Ibiza, wie wir Mittelmeergänger sagen, die auch in so einem Partyumfeld stattgefunden hat und wo es sozusagen in diesem Partyumfeld immer tiefer reinging und immer mehr... Ja, Kriminalität an die Oberfläche kam. Anmerkung der Redaktion, also für mir selber, die Serie hieß White Lines. Ich bin wirklich gespannt auf diesen Fall.
Okay, aber bleiben wir mal bei diesem Abschlussfahrt-Vibe vielleicht ein bisschen. Mhm. Und vielleicht auch beim Flo damals, der Abschluss gemacht hat. Wie warst du auf dieser Abschlussfahrt damals drauf? Also warst du schon auch so eine kleine Partymaus? Oder?
Nee. Wir haben eher, ich meine... Auch in der Zeit, wo ich in Wien gewohnt habe, war ich jetzt nie groß feiern, sondern es ist halt eine Stadt, wo man einfach sehr entspannt in irgendwelchen Parks hängen kann und in irgendwelchen Cafés und Bars. Das ist meine Form des Feierns.
Das ist eine Form des Feierns, okay. Unsere Abschlussfahrt damals ging nach Berlin, wo ich erstmal dachte, damals, na danke, weil die anderen sind auch irgendwie nach Italien gefahren und die anderen waren wandern. Wir nach Berlin, weil ich in so einem Politikschwerpunkt da war und natürlich wollten wir in Berlin auch feiern und wir haben zwar auch sehr viel dieses politische Berlin damals gemacht, aber wir waren schon auch abends trinken und aus und haben dann aber nachdem wir Abi hatten, haben wir quasi im großen Freundeskreis der Schule so eine Abschlussfahrt gemacht, so eine selbstorganisierte, aber mit so Abi-Bademänteln und so. Ja. Und das war wirklich eine reinste
Sauftour,
eine Woche Party und ich glaube in diesem Modus war auch diese Klasse, um die es heute geht.
Ja, das wollte ich gerade sagen, dass das ja eigentlich, wenn man von Abschlussfahrt spricht, ist das Erste, was einem in den Kopf kommt. Aber dass es jetzt ein Alkoholunfall war, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil das wäre zu einfach.
Zu einfach für was?
Dass einfach jemand zu viel Alkohol getrunken hätte. Das wird es ja wahrscheinlich nicht sein, weil davon gibt es leider zu viele Geschichten. Ich glaube aber nicht, dass das für deinen Fall heute ausgereicht hätte. Ich glaube, da wird es noch mehrere andere Ebenen geben. Aber ich kann so den Vibe von so einer von so einer Fahrt. Ich habe ein Gefühl, ich habe was im Auge.
Wie immer möchte ich euch an dieser Stelle herzlich darauf hinweisen, diesen Podcast zu abonnieren bei Spotify oder Apple oder wo ihr diesen Podcast hört. Einfach auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und wenn ihr einen guten Tag habt, könnt ihr ihn natürlich auch direkt bewerten. Sehr guten Bewertung, ja. Wenn wir einen guten Tag haben, das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden. Bei Instagram seht ihr die Fotos, die wir hier heute besprechen, sowie weiteres Begleitmaterial. Einfach was schmeckt dahinter bei der Suche eingeben und schon seid ihr auf unserer Seite gelandet. Und ich würde sagen,
ja,
wir begeben uns.
Weil bis jetzt wissen wir ja noch gar nicht so viel.
Wir wissen nicht so viel. Wir begeben uns auf Abschlussfahrt.
Ja.
Werbung.
Lilly, wir haben ja hier wirklich immer sehr verrückte Geschichten rund ums Essen. Und wir haben jetzt eine Geschichte auf den Tisch bekommen, die ich am liebsten, glaube ich, selber hätte machen wollen, aber sie wird jetzt in einem wunderbaren neuen Podcast erzählt, und zwar in dem Podcast vom Deutschlandfunk Who Killed Tupper? Und da geht's um die Geschichte des weltberühmten Plastikimperiums Tupperware.
Das heißt nämlich Tupper und nicht Tupper, wie ich viele Jahre lang dachte. Ich bin mir aber sicher, dass jeder von euch Tupperware kennt. Und im Podcast geht es darum, wie der Hype überhaupt begonnen hat und warum es irgendwann bergab ging mit den ikonischen Dosen.
Denn in Who Killed Tupper nimmt uns der Kommissar Bofinger auf eine verrückte Ermittlungsreise durch die Höhen und Tiefen des Plastikimperiums Tupperware, das in den 50er Jahren in den USA begann und bis heute anhält eigentlich. Und der Kommissar Bofinger, der sagt euch jetzt vielleicht noch nichts, aber die Person, die ihn spielt hoffentlich, und zwar wird sie vom legendären Friedrich Lichtenstein gespielt und gesprochen. Ich liebe seine Stimme. Ich muss immer an Belgique, Belgique, Belgique denken.
Oder das ist aber ein schöner Dorf.
Ja.
Eine Legende erzählt die Geschichte einer Legende. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Ne? Euch erwartet auf jeden Fall eine spektakuläre Geschichte voller schillernder Persönlichkeiten, schwarzem Humor und überraschender Wendungen. Und ich würde sagen, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann werdet ihr diesen Podcast genauso mögen.
Und das Besondere ist, dass ihr Who Killed Tupper auch in einem wirklich beeindruckenden 3D-Sound hören könnt und noch tiefer eintaucht in die Geschichte. Und dazu geht ihr einfach in die kostenlose Deutschlandfunk-App.
Den Link zum Podcast findet ihr in unseren Shownotes und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Raphael, der von seinen Freunden Raffi genannt wird, wird am 28.12.1987 geboren und besucht im Jahr 2009 das Lübecker Bildungszentrum Mordsfeld. Die Privatschule, die 1956 gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, optimale Bildungschancen zu geben. Die meisten Klassen hier sind viel kleiner, als man es von öffentlichen Schulen kennt. So soll besser auf jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin eingegangen werden. In Raffis Klasse sind außer ihm noch 10 weitere Schüler.
Ist das schon die Abschlussklasse?
Also das ist seine Klasse, ja. Sie alle wollen im Sommer 2009 ihren Abschluss machen. Doch bevor es dazu kommt, wollen die 11 Schüler, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind, noch eine Abschlussfahrt machen. Mit dabei ist ihr Lehrer Albrecht S. Als Ziel hat sich die Klasse die Türkei ausgesucht. Denn ein paar Mitschüler von Raffi haben türkische Wurzeln und wollen ihren Klassenkameraden ihre Heimat und Kultur zeigen. Und außerdem ist da viel besseres Wetter als in Lübeck. Denn es ist März und das ist ja jetzt nicht unbedingt der schönste Monat in der Hansestadt. Es soll also nach Kemer gehen. Ich habe dir ein Foto von Kemer mitgebracht.
Okay.
Das ist das erste da.
Warst du schon mal in der Türkei?
Ich war noch nie in der Türkei.
Ich auch noch nicht. Mhm. Also die Landschaft im Hintergrund sieht fantastisch aus. Also wirklich wunderschöne Berge, so leicht ansteigende Hänge und eine kleine süße Stadt, die ehrlich gesagt auch jetzt nicht auf den ersten Blick an diese großen Hotel-Burgen-Komplexe erinnert. Also es sieht aus wie eine sehr organisch gewachsene Stadt, die noch nicht komplett vom Tourismus überfallen wurde.
Ja, aber es ist eine Stadt, die am Meer liegt.
Ja.
Im Hintergrund die Berge.
Ja.
Ein Bild, was aus der Luft geschossen wurde.
Mhm. Es ist eine sehr kleine Stadt, oder? Es ist nicht mehr
nicht
als 5.000, 7.000
ja.
Einwohner.
Ah ja, nee, da liegst du ein bisschen daneben. Ist ein bisschen größer schon.
Okay, dann sehen wir wahrscheinlich nicht alles, oder?
Nee. Aber du kannst das Bild ja mal weiterhalten ja. Und dir weiter anschauen und ich erzähle dir ein bisschen was zu diesem
okay.
Ort. Kemer ist ein Badeort 45 Kilometer südwestlich von Antalya und liegt an der türkischen Riviera. die für ihre Kieselstrände bekannt ist. Kema zieht mit seinem kristallklaren Wasser, den grünen Bergen und den antiken Ruinen Touristen aus der ganzen Welt an. Seit den 1980er Jahren ist Kema ein richtiger Touri-Ort. 2009 leben in der Stadt Kema ca. 20.000 Menschen. Zu Hochzeiten sind mehr Touristen als Einwohner in der Stadt. Auf dem Boulevard am Strand reiht sich ein Hotel neben dem anderen. Darunter auch das Anatolia Beach Hotel. Ein relativ schmuckloser Klotz mit grauen Fliesen und Gummipflanzen im Eingangsbereich. Jeder Gast, der hier eincheckt, bekommt ein gelbes Bändchen ums Handgelenk, denn das Anatolia Beach Hotel ist, wie viele Hotels in dieser Gegend, ein All-Inclusive-Hotel. Das heißt, Essen und Getränke gibt es hier den ganzen Tag und auch der Ausschank alkoholischer Getränke ist im Übernachtungspreis inbegriffen. Und genau hier checken jetzt also am 22. März Raffi, seine Mitschüler Jan und Jean-Pierre und der Rest der Klasse mitsamt dem Lehrer ein.
Ist es wichtig, den Namen des Lehrers zu behalten? Ich habe den, glaube ich, schon wieder vergessen. Herr S.
Albrecht S.
Albrecht. Mhm.
Auch von Raffi habe ich dir ein Foto mitgebracht. Mhm. Was für einen Eindruck macht er auf dich? Ich glaube, ich weiß auch, was du denkst, weil der aussieht wie jemand, den wir kennen.
Ja. es ist so ein Foto, was man vielleicht vom Partygehen kennt. Also er hat auch so eine Hand auf der Schulter. Er lächelt sehr fröhlich in die Kamera. Der Hintergrund ist dunkel. Er ist selber, es ist so Milchbubi. Also so, er hat ein sehr glattes Gesicht. So kurze, wahrscheinlich hellere Haare kann man auf dem Bild jetzt nicht so ganz gut erkennen. Und ein sehr breites Lächeln und eine sehr dünne Brille. Sowas würde man heute, glaube ich, nicht mehr tragen, aber damals war das, glaube ich, schon in. Er hat ein Bändchen um den Hals. Ist das von der Reise? Nein, okay. Ansonsten ein Hoodie an, so einen offenen.
So eine Trainingsjacke Zipper. Ist das, glaube ich.
So eine Trainingsjacke, ja. Er sieht freundlich aus. Er sieht aus, als könnte man mit ihm eine gute Zeit haben und ja, mit ihm würde ich feiern.
Die Fotos zum heutigen Fall findet ihr wie immer bei Instagram, bis auf das Foto von Raffi. Das habe ich im Internet gefunden, ja, aber das wurde von einer Person veröffentlicht, die das, glaube ich, nicht mit dem Wunsch veröffentlicht hat, dass die Bilder dann nachher zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite landen. Deshalb fühlen wir uns nicht wohl bei dem Gedanken, das zu posten. Raffi ist 21 Jahre alt, in seinem Freundeskreis ist er sehr beliebt und er interessiert sich für Musik. Und bereits nach Ankunft geht bei den jungen Leuten die Sause los. Sagte eine 65-jährige Frau.
Aber wirklich, in ihrem True Crime Podcast.
Dann sage ich doch die Party.
Hatten die auch flotte Bienen dabei?
Vielleicht, ja. Und auch Kesse Haarschnitte.
Kesse Bienen und flotte Sumsen.
So. Bereits nach Ankunft geht bei den jungen Leuten die Party los. Denn bevor der vielbeschworene Ernst des Lebens losgeht, wollen sie nochmal möglichst viel Spaß haben und feiern. Und wie das halt häufig so ist, gehört da auch Alkohol zu. An der Hotelbar des Anatolia Beach Hotels türmen sich die Alkoholflaschen und so viel sei schon mal verraten, das alles ist im Preis inbegriffen Konzept der Anlage, kommt bei allen Besuchern gut an. Ab Tag 1 hängen Raffi, Jan, Jean-Pierre und ihre Mitschüler an der Hotelbar ab, spielen Karten, trinken Alkohol und feiern. Wenn der Barkeeper die Bar zumacht, geht es auf den Zimmern weiter. Und so soll es am 25. März, also 3 Tage nach Ankunft, auch wieder eine Party geben. Aber nicht alle aus der Klasse wollen mitmachen und vor allen Dingen soll der Lehrer es nicht mitbekommen. Denn dem ist die, ich nenne das jetzt mal Sauferei, ein Dorn im Auge. Das erste Bier für Raffi, Jan und Jean-Pierre gibt es schon mittags. Für den Abend plant die Gruppe dann ausgiebig zu feiern. Doch diese Party endet ganz und gar nicht wie geplant. Statt Spaß, Feiern und einer guten Zeit wird nur wenige Stunden später nichts mehr so sein, wie es war.
Also für den Lehrer muss man ja auch sagen, das ist ja wirklich ein undankbarer Job. Also du fährst mit denen in ein All-Inclusive-Hotel in der Türkei. Die haben einfach Bock zu feiern und zu saufen. Ich meine, was soll man da sagen? Also wenn du dich dann hinstellst und sagst, Jungs, jetzt reicht's mal. Sagen die ja und dann geht's weiter.
Also kannst du dich ganz gut in diese Szenerie reinversetzen, sowohl in den Lehrer als auch in die Gruppe.
Ja.
Es ist aber ein ganz guter Gedanke, den du hast und ich würde sagen, wir sprechen da an späterer Stelle nochmal drüber, weil die Rolle des Lehrers natürlich auch eine ist, über die zu reden sein wird.
Reizen dich so All-Inclusive-Urlaube?
Gute Frage. Nein. Ganz und gar nicht. Ich war einmal in einem All-Inclusive-Hotel, auch mit meiner Familie. Auch das einzige, erste und einzige Mal, dass meine Eltern sowas gebucht haben.
Ja.
Und es war wirklich der komplette Reinschiss. Wir waren auf Kreta. Das war richtig schlimm. Also es war ehrlich gesagt einfach nicht das, was meine Familie sich für einen Familienurlaub vorgestellt hat. Ich glaube, sie sind ein bisschen naiv vielleicht daran gegangen. Das Einzige, was ich als Kind noch in Erinnerung habe, ist, dass meine Eltern mega unglücklich mit dieser Wahl des Hotels waren, weil halt sehr viele Leute den ganzen Tag Alkohol getrunken haben und dann mit uns beiden Kindern da waren meine Eltern und sich so dachten, danke, das Essen war nicht besonders gut.
Ja.
So, aber man hat das ja gebucht, also man ist ja auch ein bisschen selbstverantwortlich dafür. Und danach war ich auch nie wieder in so einem Ding und für mich jetzt als Person, die jetzt selber entscheidet, wo sie Urlaub macht, ist das auch nichts, ehrlich gesagt. Hm. Ich bin da lieber in irgendeiner Ferienunterkunft und gehe dann vielleicht mal abends essen, aber muss nicht in so ein Hotel gehen, wo es den ganzen Tag Essen und Trinken gibt, weil wer kann so viel essen und trinken?
Und der Punkt ist ja, wenn es dann da ist und umsonst ist, das kennt man ja von, keine Ahnung, so All-You-Can-Eat-Buffets und so weiter, man trinkt zu viel, man isst zu viel, man fühlt sich am Ende dann auch eigentlich schlechter als vorher, weil man sich komplett überfressen hat.
Ja.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Also wir verlagern sozusagen die Szenerie jetzt auf das Hotelzimmer.
Auch, aber eher auf das Hotel.
Okay.
Es ist jetzt Abend und die Schüler der Abschlussklasse machen zunächst alle etwas getrennt voneinander. Jan und ein anderer Mitschüler, Dustin, essen gemeinsam zu Abend. Jan ist 19, kommt aus einem Ort nordöstlich von Lübeck und liebt Fußball und sportliche Aktivitäten. Er und sein Mitschüler Dustin spielen nach dem Abendessen Billard und surfen im Internet. Auch das kann man sich auch nicht mehr vorstellen.
Das war 2009, ne?
Ja. Gegen 21 Uhr stoßen sie zu den anderen Mitschülern an der Hotelbar hinzu. Hier sitzen auch schon Raffi und Jean-Pierre. Und dann geht die Sause richtig los. Die Schüler trinken Bier, Wodka und Whisky-Cola. Ein paar von ihnen spielen am Nebentisch Rommé. Das Hotel hat auch noch einen Air-Hockey-Tisch, an dem die Jugendlichen sich angeheitert zu Duellen herausfordern. Gegen 22 Uhr bittet ein Hotelangestellter die Gruppe, die Hotelbar zu verlassen, weil er sie schließen und Feierabend machen will. Allerdings steht für Raffi, Jan und Jean-Pierre und die anderen fest, der Abend soll noch nicht vorbei sein. Die Party geht ja jetzt erst richtig los. Sie diskutieren mit dem Hotelangestellten und schlagen ihm einen Deal vor. Er verkauft ihnen noch was von der Theke, eigentlich ist ja alles umsonst, und danach gehen sie.
Ah, weil die natürlich auf dem Zimmer noch nichts hatten. Ne?
Ja. Hm. Diesen Vorschlag nimmt der Hotelmitarbeiter an. Für 25 Euro verkauft er ihnen 2 Flaschen Wodka und 2 Flaschen Pepsi-Cola. Was dann zwischen 22 und 24 Uhr passiert, wird später nur noch bruchstückhaft wiedergegeben werden können. Fest steht, alle trinken ein paar Gläser der Wodka-Cola-Mischung. 3 von ihnen trinken am meisten. Raffi, Jan und Jean-Pierre. Nachdem sie die Hotelbar verlassen müssen, ziehen sie mit ein paar ihrer Mitschüler auf eins der Zimmer um. Von Zimmer 203 hat man einen Seitenblick aufs Meer. Hier feiert und trinkt die Schülergruppe weiter. Bis ein paar von ihnen so betrunken sind, dass ihnen übel wird. Und es wird richtig schlimm. Manche müssen sich übergeben. Das Erbrochene landet an den Wänden von Zimmer 203.
Oh.
Und manche können auf einmal nicht mehr so gut sehen. Nach und nach gehen alle auf ihre Zimmer, um den Rausch auszuschlafen. Doch Jan und Jean-Pierre kommen nicht zur Ruhe. Sie erbrechen sich mehrfach, fallen immer wieder in den Schlaf und werden erst am darauffolgenden Tag, am 26. März, am frühen Abend wieder wach.
Die haben fast 24 Stunden durchgeschlafen. Oder nicht 24, aber sie schlafen fast 16, 18 Stunden.
Sie sind irgendwann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Bett gegangen und schlafen bis zum nächsten Tag um 17 Uhr.
Mhm.
Es ist jetzt ungefähr 17 Uhr. Da fragen sich die Schüler und auch ihr Lehrer, was mit Raffi los ist. Den hat noch keiner gesehen. Raffi hat ein Einzelzimmer. Und Albrecht, der Lehrer, klopft jetzt an seine Zimmertür. Doch es kommt keine Antwort. Da scheint etwas nicht zu stimmen. Er holt Hilfe. Zusammen mit dem Hotelpersonal öffnet er die Tür. Und was er dann sieht, ist für eine Aufsichtsperson während einer Klassenfahrt wohl das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Raffi liegt regungslos im Bett. Und schnell haben sie die traurige Gewissheit, Raffi ist tot. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso nicht früher jemand nach ihm geschaut hat, weil das habe ich mich ehrlich gesagt gefragt. Mhm. Ich konnte dazu leider nichts Eindeutiges finden. Ich kann es mir nur so erklären. Sie sind ja alle volljährig.
Ja.
Alle zwischen 18 und 21 Jahre alt. Und viele von ihnen lagen ja auch mit einem schlimmen Kater im Bett.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich gab es für diesen Tag, für diesen Donnerstag auch keine geplante Aktivität oder so mit Anwesenheitspflicht. Und
da hat jemand gesagt, ja, ist gestern ein bisschen später geworden und haben echt lange geschlafen, wo ist denn der Raffi? Ach so, ja, der pennt bestimmt auch noch.
Ja, so ungefähr wird das gewesen sein.
Okay, ich habe eine Vermutung.
Mhm.
Also das klingt für mich danach, dass der Barkeeper irgendwie gepanschten Alkohol verkauft hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das öfters vorkam in so einem Hotel, dass, wann haben die zugemacht? Um 10, meintest du? Dass wenn du nach so einem Tag, um 10 ist ja dann vor allem bei solchen Gruppen irgendwie keine Uhrzeit, dass es relativ regelmäßig vorkam, dass jemand gefragt hat, gibt's noch was? Und dann hat der da selbstgebrannten Alkohol irgendwie
Unter der Theke noch oder der Handel noch verkauft.
Und dann zwei Flaschen für 25 Euro, wenn du das ein paar Mal die Woche machst.
Schauen wir mal, ob du damit richtig liegst.
Habe ich dir die Geschichte nicht schon mal erzählt aus meinem Auslandssemester in Norwegen, wo es in diesem einen Studentenwohnheim auch im 10. Stock im letzten Zimmer gab es so eine Person, die hat da schon immer gewohnt und die hat selbstgebrannten so Fruchtwein und Fruchtschnaps und so verkaufen. Mhm. Wenn Norwegen war der Alkohol halt unfassbar teuer, dann konntest du da so 1,5 Liter Flaschen so Fruchtwein kaufen.
Hast du das mal gemacht?
Nein, natürlich nicht. Also es war so eine Geschichte, die sich alle erzählt haben.
Und hast du diese Person mal gesehen?
Nein.
Okay, das klingt komplett ominös.
Aber ich hab davon noch nie was getrunken. Mhm. Es war bloß die Geschichte, da kriegt man günstig was.
Mhm.
Ich finde so, also selbstgebrannter Schnaps und Alkohol, nee.
Die Schülergruppe um Jan und Jean-Pierre und ihr Lehrer sind schockiert und am Boden zerstört. Doch viel Zeit, sich über das, was da passiert ist, Gedanken zu machen, bleibt ihnen nicht. Denn allen geht es sehr, sehr schlecht. Vor allem Jans und Jean-Pierres Zustand verschlechtert sich zusehends. 3 Stunden, nachdem sie Raffi tot in seinem Hotelbett gefunden haben, gegen 20 Uhr, schleppen sich die beiden Schüler ins Krankenhaus von Kemer, das nur 200 Meter entfernt vom Hotel liegt. Noch auf der Türschwelle wird Jean-Pierre bewusstlos. Sie werden ins Krankenhaus von Antalya verlegt. Der zuständige Arzt misst bei Jean-Pierre einen Alkoholwert von 7,7 Promille.
Was?
Auch Jan ist benebelt. Die Mediziner versetzen ihn ins künstliche Koma. Bei ihm messen sie 5 Promille. Die beiden schweben in Lebensgefahr.
Warte mal, noch mal ganz kurz. Sind die beiden nicht normal aufgewacht und runtergegangen?
Die waren auch in so einer Art Delirium die ganze Zeit und waren erst wieder bei Bewusstsein so richtig gegen 17 Uhr, ja. Und sind dann aber, dann haben sie den Tod von Raffi festgestellt und dann sind die aber wahrscheinlich wieder im Bett gewesen. Auf jeden Fall ging es ihnen sehr schlecht und irgendwann haben sie gedacht, so, es geht nicht mehr, wir müssen irgendwie uns Hilfe holen.
7,7.
Ja.
Also, was musst du da auch getrunken haben? Boah, Junge. Okay. Zu dem Zeitpunkt, wo das gemessen wird, sind ja auch schon Stunden vergangen. Also es muss ja wahrscheinlich noch höher gewesen sein.
Ja.
Jai.
Aber nicht nur Jan und Jean-Pierre, auch weitere Mitschüler haben Beschwerden, die sie so noch nie hatten. Teilweise können sie nichts mehr sehen und bekommen starke Sehstörungen. Auch sie werden ins Krankenhaus nach Antalya gebracht. Und Dustin, der mit Jan am Abend des 25. März essen war, schildert das, was ihm dort passiert ist, so. Ich bekam einen Schlauch in die Nase, dann pumpten sie mir einen 1/2 Liter Raki rein. Den anderen 1/2 Liter hat Vanessa bekommen. Ich habe sie schreien gehört. Das mag sich jetzt sehr komisch anhören, dass den beiden Alkohol eingeflößt wird. Ich kann euch aber versichern, wir klären gleich noch warum.
Die haben mit einem Schlauch durch die Nase Alkohol, ich meine, warum auch,
Raki,
aber warum auch in die Nase? Ich meine, du kannst, also, boah, Junge.
Insgesamt liegen jetzt 6 Schülerinnen und Schüler des Lübecker Bildungszentrums Mordsfeld in Antalya im Krankenhaus. Und alle treibt die Frage um, was um alles in der Welt ist hier nur passiert? Schnell macht der Fall Schlagzeilen in Deutschland und in der Türkei. Die türkische Tageszeitung Milliyet schreibt, deutsche Jugendliche trinken sich zu Tode. Und während man in Antalya im Krankenhaus versucht, der Schülergruppe zu helfen, wird die Leiche von Raffi obduziert. Und was die Gerichtsmediziner dabei herausfinden, schockiert nicht nur Rafis Familie und seine Freunde, sondern ganz Deutschland und die Türkei. Du hast ja gerade schon einen ersten Verdacht geäußert. Mhm. Was glaubst du, was hier passiert sein könnte?
Jetzt hatten sie ja Raki auf dem Zimmer. Und vom...
Wieso war auf dem Zimmer Raki?
Weil du meintest, sie haben sich Raki mit einem Schlauch...
Im Krankenhaus hat man das gemacht.
Ich dachte, das war in der Nacht davor.
Nee. Und wenn jetzt die Leiche obduziert wird und da werden ja Sachen herausgefunden, was kannst du dir vorstellen, was da herausgefunden wird?
Ich kann mir tatsächlich nur vorstellen, dass sie noch andere Drogen gefunden haben, weil so wie das klang bis jetzt, haben sie ja nicht das Hotel groß verlassen oder haben sie jetzt, ja, weiß ich nicht, aus dem Hotel noch andere Sachen mit aufs Zimmer genommen. Ich bin gerade ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos und sprachlos.
Die Obduktion von Raffi am Universitätsklinikum Hamburg ergibt, dass der 21-Jährige an einer Vergiftung gestorben ist. Um genauer zu sein, an einer Methanolvergiftung. Methanol ist ein farbloser Alkohol, der in den meisten Spirituosen enthalten ist. Wenn man sauber destilliert, trennt man Methanol eigentlich vom Rest, es bleibt aber immer ein bisschen Methanol in der Spirituose enthalten. Als Stoff ist Methanol zwar giftig, allerdings liegen die vorhandenen Mengen in handelsüblichen Spirituosen im Regelfall weit unter dem Gehalt, der zu gesundheitlichen Schäden führt. Die Menge Methanol, die man in Raffis Körper findet, ist allerdings weit über dieser Höchstmenge. Ab 0,2 Promille entfaltet Methanol eine toxische Wirkung im Körper. Ab 0,2 Promille kann man sich also vergiften. Je nach Konstitution liegt die tödliche Dosis bei 0,2 und 0,5 Promille. Der in Raffis Körper gemessene Wert ist 2 Promille, also 10-mal so hoch. Zum Vergleich vielleicht, wenn ein 80 Kilogramm schwerer Mann ein Glas Rotwein trinkt, ergibt das einen Promillewert von ca. 0,2 Alkohol. Mhm. Wenn man sich jetzt also vorstellt, man trinkt ein Glas Rotwein mit derselben Menge Methanol wie Ethanol, also Alkohol, dann ist man schon in einem lebensgefährlichen Stadium.
Und normalerweise hat sozusagen Alkohol, den man kauft, nur Rückstände von Methanol.
Ja. Es braucht also echt nicht viel Methanol,
ja,
um in einen lebensgefährlichen Zustand zu kommen. Wie ich eben sagte, zwischen 0,2 und 0,5 Promille. Bei Raffi waren 2 Promille. Im Krankenhaus in Antalya, also da, wo Jan und Jean-Pierre und die anderen Schüler liegen, hat man mittlerweile auch schon Gewissheit, dass sich die Jugendlichen an Methanol vergiftet haben. Und leider ist das hier auch keine Seltenheit. Hast du eine Idee, wie sie das Methanol zu sich genommen haben könnten? Also wie Methanol in diese Wodka-Cola-Mische gekommen sein könnte?
Also wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass der Barkeeper das einfach umgefüllt hat. Dann am Ende, weißt du, wenn du so eine Flasche dann wieder zuklebst mit irgendwas, was halbwegs offiziell aussieht, da schaut ja keiner mehr drauf abends um 10. Die sind froh, dass sie die Flasche haben, dann gehen die aufs Zimmer, machen die auf und ich glaube, das fällt dann auch nicht groß auf. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, das Wahrscheinlichste.
Raffi, Jan, Jean-Pierre und die anderen Schüler haben sich vergiftet, weil sie gepanschten Alkohol getrunken haben. Und jetzt gibt es unterschiedliche Formen des Panschens. Eine ist, dass man Methanol beimischt, um die Spirituose zu strecken, weil Methanol viel, viel günstiger ist als Ethanol. Ein Liter reines Ethanol kostet ungefähr 12,50 Euro, während dieselbe Menge Methanol gerade mal 40 Cent kostet.
Oh.
Alkoholpanschen hat in der Türkei Methode, denn für die Panscher lohnt sich das Geschäft vor allem wegen der hohen Alkoholsteuer. Experten gehen damals davon aus, also 2009, dass in den Küstengebieten der Türkei der Großteil der alkoholischen Getränke aus illegalen Quellen stammt. 60-70% der Spirituosen sind nicht versteuert, weil sie entweder gepanscht oder geschmuggelt werden. Willst du was sagen?
Ja, viel. Ist Methanol das, was man dann so als so Reinigungsspiritus oder sowas verwendet?
Ist viel im Lacken auch vor allen Dingen drin,
okay.
Ja.
Und der andere Gedanke, den ich gerade hatte, war, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die diesen Alkohol auch tagsüber am Pool in Mojito mixen. Also da ist ja die Gefahr viel zu groß, dass die reihenweise die Leute wegsterben, wenn du das einsetzt wie einen normalen Alkohol.
Ja, es kommt natürlich auch auf die Menge an Methanol, die gestreckt wird, ne?
Ach so, dass 60-70% in einer Form gestreckt ist.
Genau.
Und dass möglicherweise dann doch alles, was ausgeschenkt wird, gestreckt.
Also 60-70% der Spirituosen an der Riviera soll gestreckter Alkohol gewesen sein. Aber man kann jetzt nicht sagen, jede Flasche genauso gefährlich wie die andere.
Mein Gedanke ist bloß gerade, dass es sozusagen theoretisch schon auch in den Produkten hätte sein können, die sie tagsüber ausgeschenkt haben, aber dass einfach die Flasche noch schlechter gepanscht war als die anderen Sachen.
Ja. Es folgt jetzt ein ganz kleiner Exkurs zu Methanol, den ich wichtig finde, damit man versteht, was hier passiert ist. Mhm. Wenn man mit Methanol gepanschten Alkohol trinkt, merkt man das nicht, weil Methanol und Ethanol, also Alkohol, geschmacklich nicht zu unterscheiden sind. Methanol und Ethanol sind ähnliche Moleküle, die auch erstmal ähnlich wirken, also den Körper in einen Rauschzustand bringen. Jedoch gibt es den Unterschied, dass Methanol nicht denselben Rausch auslöst wie Alkohol. Man merkt ihn nicht so schnell. Deshalb ist es so gefährlich, wenn man es irgendwo untermischt, weil der Trinkende dann geneigt ist, mehr zu trinken, weil er nicht so schnell in den Rauschzustand kommt, den er erwartet. Zur tödlichen Gefahr wird Methanol erst dann, wenn die Leber mit seinem Abbau beginnt. Denn dann entsteht Formaldehyd, ein Gift, das unmittelbar Schäden an Organen auslösen kann. Außerdem wird Methanol zu Ameisensäure abgebaut. Beide Produkte muss man über die Nieren ausscheiden. Das passiert aber nur sehr langsam. Und deshalb kommt es zu einer Anhäufung der toxischen Stoffe im Blut. Und das zusammen mit den Schädigungen durch Formaldehyd an den Organen führt dann zum Tod.
Okay,
Dustin, einer der Schüler, der zusammen mit Jan und Jean-Pierre im Krankenhaus landet, beschreibt ja, dass sie ihm Raki reingepumpt haben. Mhm. Also noch mehr Alkohol. Mhm. Und das klingt erstmal komisch, aber ich habe ja eben gesagt, dass ich das aufkläre und das mache ich jetzt auch. Wenn man eine Methanolvergiftung mit Alkohol behandelt, wird der Abbau von Methanol in die hochgiftige Ameisensäure gestoppt. Denn das Enzym, das Methanol abbaut, hat eine höhere Affinität zu Ethanol und baut deshalb bevorzugt diesen Alkohol ab. Vereinfacht gesagt, baut der Körper Methanol ab, entsteht giftige Ameisensäure. Muss der Körper aber normalen Alkohol abbauen, scheidet er das Methanol einfach aus.
Das ist ja spannend.
Das ist aber eine Therapiemaßnahme, die nur von MedizinerInnen und unter Beobachtung unternommen werden sollte.
Das ist schon verrückt, oder? Dass sie die dann einfach mit noch mehr Alkohol vollpumpen, weil das die Lösung ist. Das ist ein bisschen Minus und Minus macht Plus.
Ja, voll.
Und damit stoppen sie den Prozess und wahrscheinlich haben sie aber trotzdem schon Schädigungen davon getragen. Oder es geht jetzt nur darum, den Prozess so schnell wie möglich zu stoppen und zu hoffen, dass sie nicht auch sterben daran.
Ja. Man kann zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, dass manche Sehstörungen hatten.
Ja.
Die sind häufig irreversibel. Du kannst von einer Methanolvergiftung erblinden.
Mhm.
Und auch andere Organe können dauerhaft geschädigt werden. Wenn man zu viel Methanol zu sich genommen hat, sind die ersten Symptome Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Es kann aber auch zu krassen Sehstörungen, Hyperventilation oder Verwirrtheit kommen. Wir wissen jetzt also, dass die Jugendlichen gepanschten Alkohol getrunken haben. Nachdem Raffi gestorben ist, kämpfen die Ärztinnen und Ärzte in Antalya ums Überleben von Jan und Jean-Pierre und den anderen Schülerinnen und Schülern. Eine Woche liegen Jan und Jean-Pierre in Antalya im Koma. Da werden sie am 2. April 2009 in einem Ambulanzflugzeug ins heimische Lübeck verfrachtet. Sie werden beatmet und zahlreiche Untersuchungen ergeben, dass bei beiden Patienten eine schwerste Hirnschädigung mit komplettem, unumkehrbaren Ausfall aller Hirnfunktionen vorliegt.
Bitte?
Und dann werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Am 4. April diagnostizieren die Ärzte bei Jan und Jean-Pierre den Hirntod. Nur einen Tag nach der Beerdigung von ihrem Schulfreund Raffi sterben auch die beiden anderen Schüler.
Also die haben von dem Moment, wo sie den Raki verabreicht bekommen, da waren sie noch nicht im Koma.
Die haben den Raki nicht bekommen.
Ah, das waren dann nochmal, weil wir haben ja gesagt, 6 Leute sind also am Ende betroffen.
Jan und Jean-Pierre sind die zuerst ins Krankenhaus gekommen sind und die dann nach Antalya verlegt wurden und die sind ins Koma gelegt worden.
Weil sie 7,7 und 5 irgendwas hatten.
Und Dustin, ein anderer aus der Gruppe, der hat diesen Raki bekommen.
Ja.
Und das sind mit Dustin noch 3 weitere, also 4 Schüler.
Ja.
Und den 4 Schülern können die Ärzte auch das Leben retten.
Okay. Und weil sie wahrscheinlich weniger getrunken haben am Ende, oder? Weil
sie weniger getrunken haben.
Und nicht ins Koma versetzt werden mussten, weil ansonsten wäre das ja auch möglicherweise ein Weg gewesen, mit der Raki-Bombe da die zu behandeln.
Man wusste aber bei denen nicht von Anfang an, dass es eine Methanolvergiftung sein konnte. Also bei Jan und Jean-Pierre wusste man es nicht. bei Dustin und den anderen dann schon, weil die waren ja noch ansprechbar und haben auch von Sehstörungen und Dingen berichtet, die also dafür sprechen, dass es eine Methanolvergiftung sein kann.
Ja, aber das, also in dem Kontext.
Das ist das, was man weiß. Ja. Mhm. Und dieser Dustin hat nachher in Interviews gesagt, dass er Raucher ist und dass er häufig zum Rauchen rausgehen musste und dass ihm das vielleicht das Leben gerettet haben könnte, weil er halt weniger getrunken hat.
Das Rauchen hat ihm das Leben gerettet.
Also die Ärzte können den anderen vier Schülerinnen und Schülern das Leben retten. Trotzdem haben alle irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen davongetragen. Nachdem also erst alle davon ausgegangen sind, dass der Tod der drei Schüler die tragische, aber logische Folge hemmungslosen Alkoholkonsums gewesen ist, ist jetzt klar, es war gepanschter Alkohol. Und die Frage ist jetzt, wer hat den Alkohol gepanscht?
Ja.
Hast du da irgendwelche Gedanken dazu?
Ich hab Gedanken dazu. Ich glaube allgemein, dass es ein Unfall war, dass niemand bewusst diese Gruppe vergiften wollte. Weil was sollten sie davon haben? Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie mehr Geld von denen bekommen. Oder du willst ja auch nicht, dass dein Hotel mit diesen schlechten Nachrichten in Verbindung gebracht wird. Sondern so wie du es beschrieben hast, klingt es gerade so, dass das Gang und Gäbe war, dass man den Alkohol, den man ausgeschenkt hat, ein bisschen gestreckt hat, um einfach mehr Geld zu verdienen. Und dass das an der Stelle schiefgegangen ist. Mhm. Und wer das am Ende jetzt gepanscht hat, ich kann mir schon vorstellen, dass das der Barkeeper war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das einfach eingekauft wurde von irgendeinem Markt, dass man wusste, hier Person XY, der macht das. Wenn es Leute gibt, die sowas machen, dann spricht sich das ja irgendwann rum.
Schauen wir mal. In der Türkei beginnen jetzt die Ermittlungen. Wer ist verantwortlich für den Tod der drei Deutschen? Erst wird der Barmann verdächtigt und verhört, denn der hat den Jugendlichen ja den Alkohol verkauft. Doch der beteuert seine Unschuld und sagt, er verkaufe keinen gepanschten Alkohol. Auch der Hoteldirektor will mit der Sache nichts zu tun haben. In seinem Hotel werde zwar Alkohol getrunken, ja, allerdings hätten sich die Jugendlichen ja eigenständig Alkohol gekauft. Außerdem hätten sie sowieso viel zu viel gefeiert.
Okay.
Bei der Hoteluntersuchung werden 41 Flaschen beschlagnahmt und untersucht. Auch die aus Zimmer 203. Und siehe da, sie finden gepanschten Alkohol. Nach wenigen Tagen ist der Polizei in der Türkei klar, dass der Getränkelieferant etwas damit zu tun haben muss. Und die Spur führt die Ermittler zu einer Firma namens Germian. Und die beiden Besitzer dieser Firma, Cengiz und Halil Emes, sind leider keine Unbekannten. Cengiz und Halil Emes, 35 und 32 Jahre alt, wollen zu den ganz Großen aufsteigen. Die Söhne eines mittellosen Bauern und ehemaligen Taxifahrers verlassen 2002 ihr Heimatdorf und wollen als Geschäftsmänner durchstarten. Und am besten so schnell wie möglich. Ihr Plan? Sie wollen mit ihrer Firma Germian erfolgreicher Getränkehändler an der türkischen Riviera werden. Und der schnellste Weg dorthin ist nicht der legale. Denn mit gepanschtem Alkohol lässt sich viel schneller Geld verdienen. Denn das große Problem ist, dass es keine effektiven Kontrollen gegen Alkoholpanscherei gibt. Und so können sie lange unbemerkt ihr Unwesen treiben. Eine Lokaljournalistin aus Antalya, die im Interview mit dem Spiegel nicht beim Namen genannt werden will, glaubt, dass an der türkischen Riviera selbst in 5-Sterne-Hotels illegaler, geschmuggelter oder gepanschter Alkohol ausgeschenkt wird. Wenn die Behörden energischer gegen die Alkoholmafia vorgehen würden, wären Cengiz und Halil vielleicht schon früher geschnappt worden. Denn 2006 entdecken türkische Fahnder zum ersten Mal schwarz gebrannten Schnaps bei ihnen. Zwar wurde schon damals ein Verfahren eingeleitet, doch weiter ist nichts passiert. Oder 2008, da findet die Polizei bei einer Razzia 488 Flaschen falschen Whisky und 248 Flaschen falschen Cognac bei ihnen. Cengiz und Halil Emes verlieren ihre Alkoholhandelslizenz, ein zweites Verfahren wird eingeleitet. Aber schon wenige Tage später laufen die Geschäfte munter weiter, nachdem die Brüder ihre Firmenanteile einfach auf ihre Ehefrauen übertragen haben. Dann, im Februar 2009, nur einen Monat vor dem Tod der Lübecker Schüler, werden die Brüder erneut erwischt, als sie gerade dabei sind, gepanschten Alkohol in den Keller eines Hotels zu entladen. Der Alkohol wird beschlagnahmt, die Brüder aber seltsamerweise freigelassen. Und so sind die beiden Brüder zwar schon Polizei bekannt, aber wurden noch nicht für irgendwas belangt. Bis zum April 2009. Denn bei den Ermittlungen kommt heraus, dass sie das Anatolia Beach Hotel mit Wodka beliefert haben. Jener Wodka, der Raffi, Jan und Jean-Pierre das Leben kosten sollte. Am 26.10.2010, also etwas weniger als ein Jahr nach dem Tod von Raffi, Jan und Jean-Pierre, beginnt in Antalya der Prozess gegen die zwei Brüder und 11 weitere Männer. Ihnen wird unter anderem Totschlag, versuchter Totschlag und ein Verstoß gegen das türkische Alkoholgesetz vorgeworfen. Raffis Vater Lars sitzt bei dem Prozess auch im Gerichtssaal. Er muss den beiden Männern, die möglicherweise den Tod seines Sohnes zu verantworten haben, ins Gesicht schauen. Und auch von den beiden Angeklagten habe ich dir ein Foto mitgebracht.
Von den beiden Brüdern?
Mhm. Das ist der Ältere und das ist der Jüngere. Es sind fast die identischen Bilder, ne?
Oh. Achso, ist der gleiche Polizist, ne?
Ja.
Ja, man sieht, dass sie Brüder sind. Sie tragen ja fast die gleichen Hemden auch, also längs gestreifte Hemden, haben beide Geheimratsecken. Cengiz hat sozusagen schon rasiert. Er hat eher eine Glatze und Halil hat noch ein bisschen mehr Haar. Ansonsten sind sie, ja, haben beide relativ runde Gesichter, leichtes Doppelkinn. Wie alt werden die sein? Mitte 40, 50?
Die sind 35 und 32.
Bitte was?
Ja.
Nein.
Doch.
Nein. Okay, also die sehen wirklich aus wie Mitte 40 bis Anfang 50. Schnell und viel gelebt. Ich kann mir halt vorstellen, dass das schon eine Zeit lang gut geht, so ein Geschäft.
7 Jahre geht das gut, um genau zu sein.
7 Jahre geht das gut. Ja, weil wenn du, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn du so punchst, dass es immer, also es auf der Grenze ist, dass die Leute jetzt nicht reihenweise umkippen, dann wird das, glaube ich, jetzt wird nicht so drauf geachtet, weil natürlich sind so Alkoholflaschen verschlossen und mit
so ein Versiegelungsaufkleber.
Genau, dass die versiegelt sind. Aber so, wer schaut da wirklich drauf, wenn du da so einen Karton mit so mehreren Flaschen bekommst? Und selbst wenn was passiert und jemand umkippt, dann ist, wie der Hoteldirektor sagte, so, die haben zu viel gefeiert, dann wird das als erstes darauf geschoben, dass nicht überlegt wird, so, ist jetzt irgendwas mit dem Alkohol hier falsch oder mit den Getränken, sondern erst so, ja, okay, die haben es wieder übertrieben.
Mhm.
Ist der Vater einfach da, um dem Prozess beizuwohnen? Nee, oder
der
ist er
jetzt Nebenkläger als, dabei.
Okay,
mhm. Ja.
Hey, hey, hey.
Bei der Verhandlung beschuldigen sich alle gegenseitig. Der Hauptangeklagte Cengiz MS beschuldigt sogar die Jugendlichen. Das ist ein Zitat. Natürlich will niemand sterben, aber diese jungen Leute haben an dem Tag fürs Sterben getan, was sie konnten.
Bitte? Junge, also ich weiß nicht, ob das die beste Verteidigungsstrategie ist.
Niemand von den Angeklagten zeigt Reue oder entschuldigt sich bei den Familien der Opfer. Und der Fall ist heikel. Er beschäftigt nicht nur die türkische Staatsanwaltschaft, er versetzt auch die Urlaubsindustrie des Landes in Sorge. Denn effektive Kontrollen gegen Alkoholpanscherei gibt es in der Türkei offenbar bis heute nicht. Und es ist der türkische Staat selbst, der den Markt für die Panscher schafft. Hohe Steuern auf Alkohol machen insbesondere hochprozentige Spirituosen für viele Verbraucher zu einem äußerst teuren Luxus. Eine Flasche Whisky mittlerer Qualität, die in deutschen Supermärkten für etwa 15 Euro erhältlich ist, kann in der Türkei leicht das Doppelte kosten. Für einige Unternehmer in der türkischen Tourismusbranche, die auf niedrige Preise angewiesen sind und einen intensiven Konkurrenzkampf erleben, besteht daher eine große Versuchung, Alkohol auf inoffiziellen Wege zu beziehen, um die hohen Steuern zu umgehen. Das Ergebnis ist ein lebensgefährlicher Markt.
Kann dem Hotel nachgewiesen werden, dass sie das unter der Hand gekauft haben?
Mhm.
Also sie haben normal bei den Brüdern eingekauft und haben vielleicht, weil sie dann gute Kunden waren, Rabatte bekommen und
gute Preise, auf
gute
jeden
Preise
Fall,
bekommen
klar.
haben.
Und das Anatolia Beach Hotel ist ja jetzt auch kein Luxushotel, ne? Also die stehen ja an dieser türkischen Riviera auch im Konkurrenzkampf mit allen anderen Hotels, die All-Inclusive-Leistungen anbieten. Denen kann nicht nachgewiesen werden, dass sie das wissentlich gekauft haben.
Aber zumindest hingenommen haben, dass sie gute Preise bekommen haben.
Schwarzbrenner locken die hohen Gewinnmargen auf dem Markt für illegal hergestellten Alkohol. Aufgrund der hohen Steuern ist Alkohol in der Türkei sehr kostspielig. Illegal produzierte Spirituosen werden laut dem türkischen Nachrichtensender NTV oft zum halben Preis des offiziellen Ladenpreises verkauft. Und ich habe mal geschaut, wie es heutzutage in der Türkei aussieht, was das angeht. Und ich habe einen Bericht aus Januar 2025 gefunden und der sagt, dass der Schwarzmarkt, was Alkohol angeht, in der Türkei immer noch floriert, weil die Preise für Alkohol immer mehr ansteigen, da die Alkoholsteuer immer weiter ansteigt.
Mhm.
Das heißt, das Problem bleibt bestehen. Zwischen November 2024 und Januar 2025 sind allein in Istanbul nachweislich 37 Menschen an gepanschtem Alkohol gestorben.
Boah.
Am 11.11.2011, nach fast 2 Jahren Prozess und zahlreichen Vertagungen, wird das Urteil gefällt. Cengiz und Halil Emes bekommen jeweils 61 Jahre und 8 Monate Haft wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.
61 und 8 Monate. Gibt's in der Türkei keine lebenslange Haft oder wie kommt das zustande?
Das kann ich dir leider nicht beantworten.
Ich meine,
das ist lebenslänglich, ne?
Ja, ja, ich meine, so in den USA gibt's ja auch teilweise, wirst du zu 3-mal lebenslänglich verurteilt, was ja Quatsch ist, aber was auf dem Papier geht. Okay. Mhm. Krass, 61 Jahre.
Das ist nicht die einzige Überraschung vielleicht, ja, was das Urteil angeht. Denn zum allerersten Mal wird auch eine Behörde wegen Alkoholpanscherei verurteilt.
Ah.
Das türkische Landwirtschaftsministerium und die Aufsichtsbehörde für Tabak und Alkohol müssen den Hinterbliebenen Entschädigungen zahlen. Denn die haben ja, wie ich eben erzählt habe, sehr häufig nicht richtig hingeschaut. Doch das ist für Rafis Vater Lars nur ein geringer Trost. Zitat: Auch diese Entscheidung bringt mir meinen toten Sohn nicht wieder. Keine Geldsumme kann das. Der einzige, winzige Trost ist, dass das Urteil dazu beitragen könnte, künftigen Alkoholpanschern das Handwerk zu erschweren. Denn die Behörden sind nun dazu angehalten, selbst besser bei der Genehmigungsvergabe von Alkoholherstellern hinzuschauen. Das war die tragische Geschichte von Rafi, Jan und Jean-Pierre. Und ich finde sie ehrlich gesagt besonders tragisch, weil ich mich so gut in diese Abschlussfahrtszenerie reinversetzen konnte. Man will einfach seinen Spaß haben, feiern gehen, es sich gut gehen lassen und Zeit mit Leuten verbringen, die man dann in Zukunft nicht mehr so häufig sehen kann. Und dann liegt vor allem so diese große, weite Welt nach dem Schulabschluss. Und dann passiert sowas. Und es braucht nicht viel Methanol, ja, um zu sterben. Und da das gefühlt jedem von uns passieren kann, es gibt nämlich auch jüngst Todesfälle in Laos zum Beispiel, ja, da sind 6 Touristen in einem Hostel an gepanschtem Alkohol gestorben, habe ich mal ein bisschen recherchiert, was man machen kann, beziehungsweise worauf man achten kann. Auf keinen Fall sollte man selbst gebrannten Schnaps irgendwo trinken. Also du hast alles richtig gemacht, dass du in Norwegen nicht in die 10. Etage gefahren bist.
Okay, aber das ist natürlich klar, sage ich mal. Das ist ja in dem Hotel ist das ja nicht aufgefallen.
Ja. Ich wollte es nur noch mal so einmal sagen, ja, weil es muss nicht immer mutwillig passieren, ne? Weil wenn man einfach nicht sauber destilliert, kann
Methanol. Ich habe aber zum Beispiel schon selbstgebrannten Fruchtwein von meinem Opa getrunken.
Dann hat dein Opa wahrscheinlich sauber destilliert.
Richtig.
So. Wenn man das nicht macht oder irgendwie unsauber arbeitet, nicht richtig aufpasst, kann ein großer Teil Methanol enthalten bleiben und das kann, wie wir wissen, lebensgefährlich sein. Es gibt außerdem viel mehr Regionen als nur in der Türkei, in denen es Fälle von Alkoholpanscherei gibt. Das passiert leider häufiger, als man denkt. Deswegen vielleicht lieber zu einem Bier greifen als zu hochprozentigem, weil da ist die Gefahr wesentlich geringer. Und wenn man kontrolliert Alkohol trinkt und irgendwie merkt, man hat Beschwerden wie Sehverlust oder Hyperventilation, also Sachen, die man vielleicht nicht kennt von seinem Rausch, den man normalerweise hat, normalerweise in Anführungszeiten, dann lieber schneller zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen oder sich dahin bringen lassen als später, weil nur da kann einem bei einer Methanolvergiftung wirklich jemand helfen.
Mit einem Cosmopolitan, der einen wieder zurück ins Leben holt.
Richtig.
Ich habe viele Gedanken.
Ja.
Zum einen, ich frage mich, was es wirklich nachhaltig verändert hat, wenn das heute immer noch ein Thema ist. Also inwieweit ist die Verurteilung der Behörde, hat es wirklich was verändert, wenn das heute immer noch stattfindet?
Es ist ein sehr komplexes Problem, weil man ja jetzt auch nicht dem Staat vorwerfen kann, dass es schlecht ist, eine Alkoholsteuer festzulegen.
Und,
ne?
Und selbst wenn sie sozusagen mehr prüfen und mehr machen, um sozusagen die Leute zu finden, wirst du keine 100%ige Sicherheit haben.
Ja.
Wahrscheinlich macht die Behörde Sachen und versucht dagegen anzugehen.
Du meinst, es ist ein Fass ohne Boden.
Genau, ja, ein gepanschtes Fass ohne Boden. Ja. Der andere Gedanke, den ich gerade zu deinem Bier hatte, weil du meintest, du lieber zu einem Bier greifen, das habe ich auch immer noch, wenn ich in der Bar gehe mittlerweile und ich ein Fassbier bestelle, habe ich immer Christian Drosten im Hinterkopf, der irgendwann mal in dem Corona-Update, like wer es noch kennt, irgendwann gesagt hat, er hat schon vor Corona hat er kein Fassbier getrunken, weil er ganz genau weiß, wie dreckig diese Waschbecken da sind, in denen die Biere immer ausgewaschen werden. Und er deswegen immer zum Flaschenbier greift. Und ich glaube ja auch, zum Beispiel so große Biermarken so groß werden konnten, weil du, so wie zum Beispiel Coca-Cola, wenn du am anderen Ende der Welt bist und da gibt's dann Heineken oder Carlsberg oder was weiß ich, sozusagen, die dafür stehen, dass das eine gewisse Qualität hat oder zumindest verschlossen und sauber ist. Ich find's halt krass, weil ja, es kann uns allen irgendwie passieren. Und ich war auch schon irgendwie in Thailand in irgendwelchen Hostels und wo man dann da irgendwie ist, ja. So woher soll man das wissen? Und ich dachte mir auch gerade noch, das war noch ein letzter Gedanke, diese 7,7% oder 5, irgendwas, die machen natürlich vor dem Hintergrund, dass Methanol so langsam wirkt, also so langsam Auswirkungen zeigt, natürlich auch Sinn, ja. Weil die haben weitergetrunken und dachten sich so, es ist ja mega, ist mein Abend, ich kann ja mega viel trinken, ohne dass ich was merke. Und immer weitergemacht haben.
Ja. Das war der Fall für diese Woche. Und um wieder etwas zurück in den Alltag zu kommen, möchten wir euch noch auf eine kleine Umfrage hinweisen, die wir bei Spotify eingestellt haben. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr hier immer mehr werdet. Und wir würden uns wirklich sehr dafür interessieren, wie ihr uns gefunden habt. Wurden wir euch empfohlen? Habt ihr uns über einen Gast gefunden? Habt ihr vielleicht irgendwo Merch rumfliegen sehen, den wir an der einen oder anderen Stelle hinterlassen haben? Schreibt uns das gerne mal. Und vor allen Dingen, habt ihr irgendeinen Fall oder irgendeine Geschichte, die wir hier mal behandeln sollen, dann schreibt uns das gerne auch, aber vielleicht Flo oder mir privat, damit der andere von uns den Fall noch nicht kennt.
Ja, wir sind gespannt. Also ein paar Fälle sind schon gekommen. Ich mache demnächst einen, der ein Vorschlag war.
Hat dir jemand geschrieben?
Ja. Dir schreibt wohl keiner.
Doch, mir hat auch jemand geschrieben. Mir hat jemand ein Reel geschickt, was, wenn man das Reel guckt, denkt, ja, das ist absolut ein Fall für uns. Und dann habe ich ein bisschen rein recherchiert, / die Kommentare darunter gelesen und festgestellt, dass das einfach nicht echt war.
Oh, das ist ein Leider. Bummer.
Ja, das war ein Bummer. Aber schreibt mir trotzdem gerne. Slidet in meine DMs, Leute, da freue ich mich.
Solche Fälle kommen ja immer wieder vor, dass man irgendwo mal rein recherchiert und dann merkt so, reicht vielleicht nicht für eine ganze Folge. Es ist eine kurze Geschichte, es ist eine ganz spannende Geschichte, aber reicht vielleicht nicht. Und haben uns zumindest mal für den Sommer überlegt, dass wir mal die Fälle durchgehen, die wir, die es nicht ganz geschafft haben. Fälle, die es nicht geschafft haben.
Fälle, die es nicht ganz geschafft haben. Ja, gut, dass du hier schon was anteast, was noch einfach bis jetzt nur irgendwelche kleinen Gedanken von uns sind und noch nicht richtig auskonzeptualisiert.
Dann können wir ja mal sagen, fändet ihr das spannend? Dann schreibt uns gerne.
Ja.
Fälle, die zu klein sind oder es nicht in eine ganze Folge schaffen.
Ich muss die ganze Zeit, wenn du das jetzt sagst, Fälle, die zu klein sind, muss ich an diese Rubrik von Jan Wimmermann und Olli Schulz denken, Tiere, ja, die es geschafft haben.
Und wir haben Fälle, die es nicht geschafft haben.
Fälle, die es nicht geschafft haben. Ja.
Das ist eine Idee für vielleicht mal eine Special-Folge, wenn ich Lilly dann davon überzeugt bekomme, dass wir das machen.
Ich bin überzeugt. Ich bin nur, ich finde es find's mutig von dir, das hier einfach schon so rumzuposaunen, also während das eigentlich noch gar nicht so fix ist, aber hey.
Aber scheinbar jetzt schon. Außer ihr schreibt uns, dass es eine komplette blöde Idee ist.
Ja, okay.
Du wirkst nicht überzeugt.
Doch, doch, ich wirke überzeugt. Ich habe nur gerade gedacht, wir sagen sehr viel, schreibt uns. Wer hat überhaupt bis hierhin gehört und denkt sich, das soll ich denn jetzt auch noch schreiben?
Ja, ist schnell mal alles raus. Okay.
Na, fantastisch.
Na dann, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.